Was kann man machen, um sich schön zu fühlen? Ich will gar nicht so tun, als wenn das Wichtigste im Leben ist, dass man schön ist oder sich schön empfindet oder noch schlimmer, andere Menschen einen selber schön finden. Aber trotzdem glaube ich, so ehrlich bin ich, will sich jeder und ich auch eigentlich schön fühlen. Also man möchte ein gutes Gefühl haben, du möchtest nach Möglichkeit in den Spiegel gucken und denken, ach, heute ist ja ein ganz guter Tag, die Haare sitzen einigermaßen, du siehst nicht total verklatscht aus, sondern fühlst dich schön. Das ist eine Riesenaufgabe. Sehr häufig fühlen wir uns ja nicht schön und es ist auch verrückt, dass die schönsten Menschen, die für ihr Aussehen, für ihr Äußeres berühmt sind, mit sich hadern. Marilyn Monroe hat nicht alles schön gefunden und noch heute, zig Jahre danach, wird sie als die schönste Frau ihrer Zeit empfunden. Also es hat gar nichts damit zu tun, wie schön man in Anführungsstrichen wirklich ist, ob man sich schön fühlt oder nicht. Also muss man irgendwie dafür sorgen, dass man die richtige Haltung hat und vielleicht ein paar gute Tricks kennt, wie man an einem schlechten Tag ein bisschen was fummeln kann oder grundsätzlich entscheiden kann, um sich schön zu fühlen. Ich habe irre viele Freundinnen, die mich immer fragen, wie eine Make-up-Artistin bestimmte Dinge macht, wie man sich schminkt, was man mit den Haaren macht und welche Produkte zum Beispiel ich benutze oder ich als Empfehlung bekommen habe, um sich ein schönes Make-up aufzutragen oder eine tolle Pflege oder irgendwas Anti-Aging-mäßiges auf das Gesicht aufzutragen, um schön zu sein. Und weil sich so viele dafür interessieren und ich natürlich auch wahnsinnig davon profitiere, dass ich seit 30 Jahren mit den tollsten Make-up-Artisten und Maskenbildnern zusammenarbeite oder auch mit Firmen schon gearbeitet habe, die schöne Produkte rausbringen, selber viel ausprobieren kann, dachte ich mir, das ist ein Thema, was bestimmt sehr viele von euch interessiert. Deswegen geht es heute um die Schönheit. Und zwar Schönheit für Männer, Schönheit für Frauen. Am Ende sind wir alle gleich. Ich kenne genug Männer, die wirklich heutzutage eine Menge machen, um schön zu sein, um sich gut zu fühlen. Ich werde euch erzählen, was ich mache, damit ich mich einigermaßen schön und jung fühle. Ich bin über 50. Natürlich lässt die Haut nach, und zwar nicht nur im Gesicht, sondern an allen möglichen Körperregionen. Und das ist manchmal ein Klacks und manchmal ist es richtig schrecklich, muss ich sagen. Es gibt so Tage, da guckt man in den Spiegel und denkt, boah, also das ist nicht einfach. Man möchte so gerne noch so aussehen wie vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, ja, oder manchmal vor 3 Jahren. Ich habe eine Freundin, die zeigte uns letztens ein Foto von uns Freundinnen und sagte, guck mal, das ist 3 Jahre her und wir sehen echt anders aus. Also das müssen wir ja alle akzeptieren. Dann entscheidet sich der ein oder andere, was machen zu lassen. Da ist es natürlich auch unheimlich wertvoll zu hören von einem Profi, was ist denn sinnvoll und was sollte man beachten, wenn man irgendwas machen lassen möchte. Ich habe heute das große Glück, mit jemandem zu sprechen, die wahnsinnig viel Erfahrung hat, die mit Superstars arbeitet, die mich schon mal geschminkt hat. Sie ist eine Freundin von mir, sie ist auch eine Vertraute und sie hat einfach ein paar ganz, ganz tolle Tricks und ein paar sehr, sehr schöne Dinge, die sie weitergeben kann. Serena Goldenbaum ist eine der Top-Make-up-Künstler in Deutschland. Sie ist mein Gast heute und wir beide sprechen sehr ehrlich darüber, was wir empfehlen können, was wir haben machen lassen, was ich in meinem Gesicht mache. Und es gibt tatsächlich eine Sache, die ich habe machen lassen. Und da habe ich noch nie drüber gesprochen, weil ich finde, es muss immer auf der Rahmen sein. Und heutzutage erzähle ich euch das mal, weil vielleicht der ein oder andere darüber auch schon nachgedacht hat. All das sind die Themen, die wir heute besprechen. Darum geht es heute in der Schönheitsfolge. Und noch eine Anmerkung, bevor es losgeht. Ja, wie gelingt das Leben, ist ja die Frage, die ich stelle und leider eben nicht immer optimal. Zum Beispiel ist diesmal die Tonqualität leider nicht ganz so gut. Serena und ich haben remote aufgezeichnet und haben leider erst hinterher festgestellt, dass wir es anders hätten einstellen müssen. Aber ich hoffe, dass ihr das nach einer Weile gar nicht mehr hört, weil das, was Serena zu sagen hat, ist einfach super spannend und sehr, sehr interessant. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Auf der anderen Seite dieses Computers vor mir sitzt die wunderschöne Serena Goldenbaum. Ich freue mich so, dich zu sehen, mit dir über das Thema Schönheit zu sprechen. Du bist eine so tolle Make-up-Artistin. Es gibt in Deutschland ein paar wirklich herausragende Künstler und ich hatte das Glück, schon mit einigen zu arbeiten. Und vor ganz vielen Jahren haben wir beide mal zusammengearbeitet und ich habe das in so guter Erinnerung, weil ich mich so fallen lassen konnte bei dir. Und zum ersten Mal auch wirklich dachte, wow, das ist Next Level, was ich hier sehe. Schön, dich zu sehen.
Ja, das finde ich auch ganz toll. Ich finde es super schön, dass wir uns sehen. Und ich erinnere mich an den Job. Ja, das war cool. Ich habe dir lange Haare gemacht.
Du hast mir lange Haare gemacht. Es war so wirklich Supermodel-Behandlung, die ich bekommen habe. Ne? Du hattest eine junge Assistentin dabei, die hat die Haarteile schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ich habe ein Haarvolumen, einen Style gehabt, den kannte ich bei mir noch nicht. Und es war eine wunderschöne Modestrecke in der My Way, so heißt die Zeitschrift. Genau, seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Ich funke dich immer mal an, wenn ich denke, oh, das ist aber ein tolles Produkt. Das letzte Mal gar nicht so lange her.
Wir sehen uns auf Instagram immer.
Nehm deine Tipps gerne an. Du bist einfach eine sehr komplexe Person, der man gerne zuhört, der man vertraut. Und dir vertrauen die größten Stars. Ich muss es mal einmal aufzählen. Also mit wem du alles arbeitest. Natürlich ganz regelmäßig mit Sylvie Mais. Heidi Klum, wenn die in Deutschland ist, arbeitet die super gerne mit dir. Helene Fischer. Und dann natürlich diese ganzen Supermodels wie Giselle Bündchen, Bar Raffaeli, Claudia Schiffer. Die hast du alle schon geschminkt. Ich habe mich heute Morgen gefragt, bist du auch aufgeregt, wenn du weißt, okay, heute ist Heidi Klum dran? Da muss ich jetzt aber wirklich, der Job muss sitzen. Gibt's das noch bei dir?
Ich bin eher aufgeregt, weil ich mich auf die Person freue. Und ich kenne Heidi, kenne ich ja auch schon ganz, ganz lange. Also wir haben mal, da hatten wir beide noch keine Kinder. Da haben wir mal zusammen gearbeitet. Und ich freue mich dann eher auf die Person und denke, wie cool, damals wir beide noch jung, ungebunden, keine Mütter. Mal gucken, wie es ihr jetzt so geht. Mit 4 Kindern ja immerhin. Ich freue mich auf den Menschen immer ganz doll, weil jeder Mensch ja eine andere Geschichte und ein anderes Leben mitbringt und ja auch etwas anderes möchte, Make-up und Hair-technisch, wie jemand aussehen möchte, wie jemand wirken möchte. Und darauf freue ich mich. Da bin ich auch aufgeregt, weil ich denke, ha, was das wo ist, was die Person wo möchte, was möchte diejenige ausstrahlen. Und das finde ich so spannend. Also, dass ich jetzt Angst habe, dass der Lidstrich nicht richtig sitzt, nicht mehr so zum Glück. Nee, es geht mir mehr um die Person.
Mir vorstellen, am Anfang ist es, ich merke das manchmal, ne, weil ich schminke mich ganz oft alleine. Morgens früh muss ja alles schnell gehen, da schminke ich mich. Die Kollegin Make-up-Artistin macht dann nur die Haare und macht so ein bisschen den letzten Schliff. Und ich merke manchmal, dass es natürlich auch jüngere Kolleginnen gibt, die dann total aufgeregt sind. Und das will ich immer gar nicht vermitteln, aber trotzdem bleibt es nicht aus.
Aber ich glaube, das ist dann eben einfach die Lebenserfahrung. Also ich bin seit fast 30 Jahren Make-up-Artistin. Nee, wahrscheinlich schon über 30 Jahre. Vor 40 Jahren habe ich meine Friseurlehre angefangen. Und da kommt natürlich auch so eine Routine. Und auch, wenn ich eine Person vor mir habe, die Routine, worauf ich mich konzentriere. Und ich habe mal irgendwann so meiner Familie erzählt, dass ich Make-up so aus dem Gefühl heraus mache und gar keine Technik. Und da sagte mein Mann, der ja auch Fotograf ist, sagte, du, die Technik, die hast du mal vor Millionen Jahren gelernt. Und irgendwann, das ist wie beim Autofahren, nutzt du das einfach, weil ich konzentriere mich auf was ganz anderes. Ich konzentriere mich auf die Person. So, was ist es jetzt bei Marlene? Wo könnte ich das jetzt rauskitzeln, dass sie irgendwie vor die Kamera tritt und denkt, boah, ich bin hier der heiße Feger und sehe mega aus, was du ja auch gesagt hast. Du hast dich super gefühlt und hast dich schön gefühlt. Und das ist ja mein Anspruch. Bei dir waren es einfach lange Haare damals.
Witzig. Kannst du dich noch daran erinnern, was du, oder siehst mich ja auch sonst, was ist es, worauf man bei mir Acht geben muss?
Du hast den sprechenden Beruf. Also darauf achte ich auch ganz doll. Also wenn ich zum Beispiel Sängerin, mache ich ja auch ganz viel. Auf der Bühne ist es eine andere Wirkung beim Make-up, weil die Person ist weit, weit weg. Also dass selbst in einem Olympiastadion dich da ganz hinten die Leute gut sehen. Aber heutzutage haben wir ja eine andere Technik. Es gibt diese LED-Leinwände. Der Kontrast ist extrem. Also mache ich nur ein bisschen zu dunkel die Augenbrauen, hat sie auf dieser Leinwand, sieht es aus, als wenn sie zwei schwarze Balken so hat. Also ich muss ja auch gucken, so wie ist das Licht, wie sind die Begebenheiten, ist es im Fernsehen? Dann hast du einen sprechenden Beruf in der Kamera, also mit einer engen Kamera. Da würde ich immer aufpassen, dass sich das eben nicht absetzt in den Mundwinkeln, weil das sehen die Zuschauer. Mhm. Und dann eben kommt drauf an, was es ist. Beim Shooting, wie damals ja auch, würde ich ein bisschen mehr rumspielen. Da würde ich ein bisschen mehr rauskitzeln. Wie kann man dich noch so ein bisschen rausholen, dass du noch einen anderen Persönlichkeitsaspekt von dir zeigst?
Auf jeden Fall habe ich das tatsächlich gespürt und sah super glamourös aus. Das Foto suche ich nochmal raus und zeige das mal bei Social Media, wie das damals war. Ich würde auch sagen, euer Beruf beinhaltet die Technik, dass, ne, man spürt das sofort, wie fasst jemand deine Haare an, wie schaut jemand in dein Gesicht. Also da merkst du sofort den Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und wenn sich das gut anfühlt, dann kann ich mich fallen lassen und bin happy. Und ich glaube, jetzt, es ist einfach super interessant, du kennst dich aus mit Schönheit. Du hast mit den schönsten Menschen gearbeitet, du hast aber auch mit Menschen oder du arbeitest permanent mit Menschen, die vielleicht gar nicht so einen guten Tag haben, aber an dem Tag so schön aussehen möchten. Und dann weißt du, was zu tun ist. Und ich finde das einfach so ein Mehrwert. Ich habe so viele Freundinnen, die von mir immer Tipps haben wollen, weil ich natürlich an der Quelle bin, ja. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass wir mit dem, was wir im Spiegel sehen, uns anfreunden grundsätzlich. Weil wenn man immer dagegen arbeitet und alles, was der liebe Gott uns gegeben hat, schon mal blöd findet,
absolut,
wirst du dich nie schön fühlen. Also das ist ja auch so eine Erkenntnis. Genau. Schönheit ist wirklich subjektiv.
Absolut. Und du kannst das tollste Glow-Make-up machen. Und natürlich habe ich meine Techniken, Tools und Tricks, wie ich in einem müden Gesicht, in einem abgespannten Gesicht, jemand, der nicht geschlafen hat, jemand, der 24 Stunden geflogen ist, wie ich das Gesicht frisch und knackig aussehen lasse. Natürlich. Aber wenn derjenige dann voller Selbstzweifel steckt und sich komplett schon mal bekloppt fühlt und blöd und doof und hässlich und zu dick und zu dies und zu jenes. Und wir Frauen sind da ja auch extrem kreativ, muss man ja auch mal sagen, was wir alles nicht mögen. Aber deshalb nenne ich es ja teilweise auch Beauty Coaching, weil darauf gehe ich ja total ein. Also auch die größten Stars, das denkt man auch nicht, haben Lampenfieber, fühlen sich mal nicht gut, fühlen sich nicht schön manchmal oder je nachdem, müssen jetzt aber vor eine Kamera treten oder haben nicht geschlafen, haben Stress, der Mann, Freund hat sich getrennt, ist fremdgegangen, ist gerade überall in der Presse und möchte man auch nicht so breit getreten haben, dass man dann vielleicht kaputt und müde aussieht. Und das kann ich optisch alles machen. Aber ich mag es eben auch sehr gerne, den Menschen von innen zu stärken, weil ich weiß, wenn du von innen gestärkt bist, du da anders rausgehst und eben auch eine andere Ausstrahlung hast. Das ist so. Also ich habe letztens mit einer sehr bekannten deutschen Schauspielerin gearbeitet und hat die gesagt, boah, so nach anderthalb Stunden mit dir beim Make-up, kannst du mal beim Make-up machen? Sagt, ich bin irgendwie ein anderer Mensch, weil ich der die ganze Zeit gesagt habe, wow,
schön,
guck mal bitte in den Spiegel, was du alles mitbringst. Und ich poliere nur ein bisschen den Diamanten. Ich mache nur hier ein bisschen die Augen größer, die Lippen voller, ein bisschen mehr Glow, ein bisschen mehr Volumen, was auch immer gerade gefragt ist. Aber mir ist eigentlich am wichtigsten, dass die Person rausgeht und sagen kann, ja, hier bin ich. Selbstbewusst und stark und kräftig und sie dann eben ihren Job machen kann.
Ich habe für mich festgestellt, dass an Tagen, wo ich mich nicht so gut fühle, wo ich entweder Sorgen habe oder irgendwas mich belastet und ich gucke in den Spiegel und denke, mein Gott, heute hast du wirklich eigentlich nicht so wirklich die Ausstrahlung, die du gerne hättest, dann ist es für mich eine gute Entscheidung, mich nicht zu stark zu schminken. Weil dann finde ich mich oftmals furchtbar. Also dann bin ich ganz vorsichtig, dann bin ich auch nicht so ganz mutig oder kreativ, was so flippige Farben angeht, sondern dann mache ich möchte ich gerne ein sehr natürliches Make-up haben, entweder selbst geschminkt oder eben von, würde ich dann der Kollegin sagen. Genau, und wenn man sich gut fühlt, dann kannst du den schärfsten Eyeliner-Strich ziehen. Absolut. Und findest irgendwie alles gut. Was wäre dein Tipp, wenn du sagst, okay, da vor mir sitzt jemand, der hat heute nicht seinen besten Tag? Was sind die Tricks?
Also ich würde erstmal sagen, also du kommst jetzt zu mir und sagst, Rena, ich fühle mich heute so kacke, ich mag mich heute selber nicht, dann würde ich sagen, okay, Das ist die eine Marlene. Die setzt mir aufs Sofa, die legt sich kuschelig, puschelig mit einer Decke hin. Jetzt nehme ich aber die Marlene, die im Fernsehen ist, die strahlt, die glamourös ist. Und die werde ich jetzt so schön schminken, erstmal pflegen mit Gesichtspflege, die Augen ein bisschen größer machen, bisschen mehr auf Frische gehen. Und das ist der andere Teil von der Persönlichkeit.
Frische ist so ein Aspekt, der wirklich für mich auf jeden Fall funktioniert. Ich bin ja ein dunkler Typ. Ich bin auch relativ kantig und eckig in meinem Gesicht. Also meine Nase ist relativ groß. Ich habe diese Kieferknochen, die grundsätzlich ja erstmal ganz schön sind. Viele wollen die haben. Ich finde sie etwas zu stark, ja. Und deswegen muss mein Make-up immer weich sein. Und für mich sind wirklich so Apfelbäckchen, also wirklich ein frisches Rouge auf den Wangen. Das habe ich gelernt von eurer Zunft. Das macht mich schön. Und wenn ich das schon mal auf dem Gesicht habe und ein bisschen Concealer, dann sehe ich ganz anders aus, als ich mich vorher gefühlt habe.
Und das ist bei jedem ja auch unterschiedlich, ne? Der eine mag Rouge, ich liebe Rouge, weil ich zum Beispiel auch schnell sehr fahl aussehe oder müde. Einige Leute mögen es gar nicht. Und die Konturen, die du ansprichst, sind ja, ich meine, es ist auch schwierig zu sagen, im Moment sehr angesagt. Also es gibt ja Leute, die spritzen sich das tatsächlich auf, um eben diese kleine Linie, die, wenn man älter wird, so ein bisschen weicher wird, um die so ein bisschen zu definieren. Und das hast du von Natur aus.
Ja, natürlich sagt das schon auch was ab, ne? Ich habe schon, wenn ich von der Seite gucke, denke ich mal, habe ich gerade gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, die übrigens auch ganz gespannt ist auf deine Infos, die schon auf die Folge freut. Die hat gesagt, also wenn sie von der Seite, manchmal natürlich, das wird jedem so gehen. Es geht Männern und Frauen so, du wirst älter. Du siehst, es ist kein junges Gesicht mehr. Damit müssen wir uns beschäftigen, damit müssen wir uns anfreunden und du kannst ein paar Sachen dagegen tun. Das wollen wir auch besprechen. Da bin ich auch sehr gespannt, was du so sagst. Ich werde auch übrigens sehr, sehr ehrlich darüber sprechen, was ich mache, was ich habe machen lassen und was ich eben noch nicht gemacht habe oder was ich lasse, weil ich glaube, dass es mir besser bekommt, es nicht zu machen. Möchte ich einfach hier wirklich ehrlich drüber sprechen. Aber so grundsätzlich ist es so, dass ja verrückt ist. Als junger Mensch habe ich manchmal Fotos von mir gesehen und habe gedacht, na also mit den Oberschenkeln, die Oberschenkel sehen blöd aus und das kann es ja gar nicht und fand mich so blöd. Und jetzt gucke ich auf das Foto und denke, what was the problem? Ja, also warum habe ich so kritisch auf mich drauf geschaut? Und wahrscheinlich wird es uns in 20 Jahren so gehen, wenn wir Bilder von uns jetzt sehen. Also das muss man sich immer bewusst machen. Genau. Und ich habe auch, es fiel mir gerade auf, als du das gesagt hast, ne, dass du so das Gefühl geben möchtest, die Zuschauer zu Hause, die gucken dich ja nicht an, weil sie das perfekte Gesicht sehen wollen, sondern die wollen den Menschen sehen. Ja. Das hilft mir in meinem Beruf auch im Zuge des Älterwerdens. Ich bin auch seit 30 Jahren in dem Job, dass ich mir sage, also ich möchte ja was anderes verkörpern. Klar, jeder Mensch möchte schön aussehen. Das will ich auch, ja. Mhm. Aber ich möchte etwas verkörpern und möchte für was stehen, was der andere gut annehmen kann. Ja, ja? Und da ist es nicht so wichtig, ob meine Haare perfekt sitzen oder ob ich ein bisschen Augenringe habe. Und das sage ich mir dann in Tagen, wo es nicht so optimal ist.
Genau.
Heutzutage kann ich damit umgehen. Früher hat mich das fertig gemacht, wenn ich scheiße ausgesehen habe oder die Haare. Ich war wie verunsichert und das hat mich viel mehr beeinträchtigt.
Absolut. Ich habe ja in der Pandemie, hatte ich ja noch den Laden und da hatte ich den Laden voller Kosmetikprodukte und dann dürften wir ja nicht öffnen.
Irre.
Sprich, einen großen finanziellen Verlust. Und dann habe ich zu meinen ganzen Mädels gesagt, nehmt euch doch mal die Produkte mit und zeigt den Frauen doch mal, wie man die anwendet. Also auch wenn wir alle in der Pandemie sitzen, wollen wir uns doch gut fühlen und uns schön fühlen. Und das wollten die nicht. Die waren mit ihren 20 Jahren, wollten die sich nicht ungeschminkt zeigen. Ja. Und da habe ich gesagt, komm, dann mache ich das mit 50 plus. Und die Frauen waren begeistert und haben gesagt, endlich mal jemand, der ganz normal, also ich kann es wie gesagt nur sagen, die fanden es toll, wenn ich live gegangen bin von meinem Zuhause, der Hund gebellt hat, der Mann den Rasen gemäht hat, als wenn die eben sagen würden, ach wie gut, das eine von uns, und dann sag ich, eine ganz normale von euch, weil natürlich habe ich auch morgens Puffy Eyes und natürlich sackt auch irgendwann diese Partie so ein bisschen ab. Ich persönlich bin mega dankbar, dass ich älter bin. Ich finde es toll. Ich bin dankbar für jedes Jahr an Lebenserfahrung Und die Unsicherheit hatte ich nämlich auch mit 20 und mit 30, es allen recht zu machen und für alle da zu sein. Und dann kommen eben die ganzen Bewertungen. Du bist nicht dies, du bist nicht zu das. Und bis man da erstmal hinterkommt, dass zum Beispiel auch ein Schönheitsideal sich verändert. Also in den 70ern musste man ganz schmal sein, glatte Haare haben mit Mittelscheitel und dünn. Oder eine Dauerwelle, also entweder so oder so. In den 80ern musstest du breite Schultern haben und schmale Hüften. So ich mit meiner, sage ich jetzt mal, 50er-Jahre-Figur, kurvig, war natürlich überhaupt nicht angesagt. Aber wenn man es einmal versteht, dass das Mode- oder Schönheitsempfinden nichts mit dir persönlich zu tun hat, sondern mit einer Mode, mit einer Zeit, mit einem Trend, dann denkt man sich irgendwie, interessant, da bin ich vielleicht zweimal in meinem Leben in und vielleicht dreimal in meinem Leben out, aber das hat ja nichts mit dir zu tun. Also nicht so, dass du jetzt dein Äußeres so stark veränderst, um da reinzupassen, oder?
Das auf jeden Fall. Also die Zeit im Moment, meine Tochter ist 19, ich habe um mich rum lauter junge Frauen, die sich fertig machen für eine Party und so. Und dann denke ich manchmal, das ist auch ein Look, der ist so anders, als so wie ich in den 80ern mich zurechtgemacht hatte. Also wir hatten die unterschiedlichsten Kurzhaar-Stufenschnitte, ja?
Ja.
Mit Pony, aber immer irgendwelche Stufenschnitte und Kurzhaar.
So ein bisschen Nena.
Genau. Ja. Wenn es perfekt saß, würde ich es heute noch gut finden, aber manchmal denkt man auch, lustig, was wir für Frisuren hatten. Ich weiß gar nicht, warum. Heutzutage haben alle diese perfekten Haare, die geglättet und so, sind... funktioniert bei mir überhaupt gar nicht. Dieses ganz Glatte, was jetzt gerade jahrelang super trendy war, ich sehe nicht aus wie ich selbst. Es funktioniert einfach wirklich überhaupt gar nicht. Und meine Haare, würde ich mal sagen, sind sowieso der schwierigste Aspekt bei mir, weil ich so eine Mischung habe. Ich gucke immer neidisch auf deine Haare, weil du machst irgendwie einmal deinen Curler da rein und dann sehen die perfekt aus. Bei mir ist es so, ich habe diese Naturlocken.
Habe ich auch.
Ja, ja, du hast nur das Fünffache von Haar im Vergleich zu mir. Bei mir ist es so, im Sommerurlaub oder wenn irgendwie die Luftfeuchtigkeit richtig ist, wenn die gut getrocknet sind, dann sehen die toll und curly aus.
Da macht man einmal so und dann sitzt es.
Aber an anderen Tagen ist es so, da ist es wirklich, ich habe die Haare gewaschen, ich habe sie nicht gefrisiert und ich sehe so schlimm aus, dass man wirklich nur theoretisch eine Pudelmütze aufsetzen kann. Das heißt, ich muss mich immer entscheiden, gehe ich auf lockig oder mache ich sie, style ich sie und föhne sie glatt, ja? Beziehungsweise glatt mit ein bisschen Welle. Dieses ganz Glatte ist für mich nicht. Ich habe viele wirklich bekloppte Frisuren gehabt in meinem Berufsleben, das kann ich sagen. Für alle, die so wie wir beide Naturlocken haben, wie trocknet man, wenn man jetzt nicht das Fullprogramm mit Lockeneisen und so weiter, wie trocknet man sie am besten, dass die Locken schön sind?
Also Locken sitzen am besten, wenn sie ein bisschen stufig sind. Wenn sie ganz gleich lang sind, dann zieht es sich hier oben glatt am Kopf und dann hat man hier unten so ein paar Lockenkrissel oder so. Dann sollte man schon mal aufpassen, je nachdem nach Länge oder kurz, dass du beim Shampoo und beim Conditioner schön viel Feuchtigkeit verwendest, dass die Locken nicht so trocken aussehen wie meine heute, sondern einfach eine schöne Spannkraft haben. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du sie lockig möchtest, mit einem Föhn und einem Diffuser, weißt du, was ein Diffuser ist?
Ja.
So ein Aufsteckdings auf dem Föhn. Und da hältst du praktisch mit dem Diffuser deine Haare so rein. Der Sinn ist, dass nicht ein Luftstrom jetzt so die Locke krisselig macht, sondern die Locke schön geschlossen, wie hier unten so ein bisschen wird.
Machst du vorher, also Shampoo und Conditioner, machst du vorher ein Locken- oder Feuchtigkeitscreme oder ein Haaröl rein, damit die eben nicht so trocken aussehen?
Also bei mir gar nicht. Bei dir würde ich, wenn ich jetzt Volumen aufbauen möchte, würde ich ein bisschen sprühfestiger benutzen, aber nicht mit viel Alkohol, weil Lockenschaum oftmals noch mehr austrocknet. Und dann würde ich hinterher eine Frisurencreme, etwas mit Feuchtigkeit und es reinkneten. Das würde ich machen.
Sehr gut.
So, dann hast du mit den Locken, Locken brauchen Feuchtigkeit, um wirklich sich auch zu schließen als Locke, aber auch ich sitze ja hier an meinem Make-up-Tisch. Also es gibt tausende Produkte, wenn sie so ein bisschen verlegen sind, was du reinsprühen kannst, damit sie sich wieder kräuseln. Dann gibt es Öle, wenn sie eben so ein bisschen trocken hier unten sind, die ich aber nur hier unten reinmache, was denn hier oben wieder zu fettig wäre. Eigentlich sollte der Friseur deines Vertrauens dir eben ganz klar sagen können, wie du deine Haare am besten, am schönsten stylst zu Hause. Du kannst ja nicht jeden Tag zum Friseur.
Nee, also vom Friseur sieht man immer noch mal ein bisschen anders aus. Heutzutage muss ich natürlich auch die Haare tönen, weil schon genug graue Strähnchen drin sind. Und dann sieht man, braucht man eigentlich immer ein, zwei Haarwäschen, dann sieht es wieder so aus. Mhm. Meistens erst, wie man auch aussehen möchte. Lass uns mal ins Gesicht gucken. Mhm. Hast du jemals darüber nachgedacht, was machen zu lassen? Oder hast was machen lassen, weil du dachtest, das stört mich jetzt?
Also ich hatte mal ganz, ganz starke Schlupflider. Hm. Ich finde Schlupflider wunderschön. Claudia Schiffer ist damit sehr berühmt geworden. Charlotte Rampling. Mhm. Die Haut unter der Augenbraue werden einfach sehr schwer und drücken auf das Lid und oftmals gerne so ein Drittel des äußeren Augenwinkels. Und zum gleichen Zeitpunkt bin ich weitsichtig geworden. Also ich fing auf einmal an, die Sachen so wegzuhalten und zu denken, wie heißt dieser Lippenstift jetzt? Und dann bin ich eben zum Augenarzt gegangen und habe gesagt, ich habe das Gefühl und ich muss ja gucken können, das ist mein Job. Ich möchte Wimpern ankleben, ich möchte alles genau sehen. Und das Einzige, was helfen würde, ist, wir schneiden das Schlupflid zurück, weil dadurch haben sie wieder richtig viel, womit sie gucken können. Und ich bin nicht so ein Schneidefan. Mhm. Und dann bin ich damit wirklich schwanger gelaufen. Und es gibt auch so einen Test beim Augenarzt, womit du eben gucken kannst, wie stark das Sichtfeld eingeschränkt ist. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, mach es einfach, weil ich möchte ja auch gerne gucken können. Und da bin ich sehr froh, weil dadurch habe ich, man sieht es immer noch ein bisschen hier rüber, Lappen, sage ich mal. Aber ich habe mehr Sichtfläche und das Auge ist offener. Also mir ging es, ehrlich gesagt, mehr ums Gucken als ums Aussehen.
Warst du zufrieden mit dem Ergebnis, also als es abgeheilt war?
Nein.
Ich finde nämlich, das ist die Gefahr. Also ich finde, deine Augen sehen wunderschön aus. Ich sehe das nicht, dass du die Lider gemacht hast. Aber es gibt halt so und solche Ergebnisse, ne? Ich kenne Menschen, die sehen genauso aus wie vorher, nur eben ein bisschen ist das Auge geöffneter. Und manche sehen ganz anders aus. Und ich habe selber so eine Angst davor, dass ich meine eigenen Augen nicht mehr wiedererkenne. Und ich habe zumindest eine Freundin, die schon sehr, sehr früh, und die hatte auch wahnsinnig schöne, besondere Augen, sehr, sehr früh schon mal so ein klein bisschen dran geschnippelt hat. Und die hat es sehr bereut, bis heute.
Das glaube ich. Also ich bereue die Technik nicht. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich bin damals zu einem ganz normalen Chirurgen gegangen, zu einem Unfallchirurgen, weil ich dachte, egal, ich bin jetzt nicht zur Schönheitschirurgin.
Nicht dein Ernst.
Also ich muss sagen, ich habe mich nicht so wertgeschätzt eigentlich. Ich habe gesagt, ach, der kann es auch. Das machen die 5-mal am Tag. Und es wird dann so ein bisschen geschnitten hier. Und ich habe gesagt, ich bin Make-up-Artistin, es muss wirklich gleichmäßig sein. Also bitte, es macht mich sonst wahnsinnig, wenn es ungleichmäßig ist für meinen eigenen Blick. Und hier habe ich deshalb eine kleine Narbe, weil er es eben nicht gleichmäßig gemacht hat. Und die nervt mich jeden Tag, wenn ich hier so einen kleinen Eyeliner ziehe.
Am rechten Auge.
Ja, weil er sie anders hat als da.
Ich sehe das tatsächlich nicht. Bei mir ist es so, also einmal muss ich ein bisschen zurückgreifen. Irgendwann fiel mir auf, ich glaube, da war ich ungefähr 40, ne? Da habe ich in den Spiegel geguckt und dachte, okay, du hattest immer eine Lidfalte, jetzt hast du zwei Lidfalten. Und dachte mir, was ist das denn jetzt, ja?
Hautelastizität.
Bei mir ist ein Auge, das Lid des einen Auges ist viel mehr Haut als beim anderen. Dieses Auge hängt einfach mehr, ne? Und dann habe ich irgendwann immer so ein bisschen mit der Hand die eine Seite, die Stirn nach oben gezogen und dachte mir so, so ist es perfekt. Ich saß sogar mal bei einem Operateur, da ging es eigentlich um eine ganz andere Hautgeschichte und weil ich aber wusste, dass der in der einen Klinik auch als Schönheitschirurg arbeitet, habe ich dann gefragt, irgendwie ginge das? Könnte man praktisch mir eine Seite ein bisschen schneiden, dass es irgendwie symmetrischer wieder wird, weil das auch meine Seite ist, wo ich drauf liege nachts. Und der sagte dann so, ja, das wäre aber eine große Prozedur und dann müssten die da in meinen Haaren praktisch einen Schnitt machen und was nicht alles. Also der hat jetzt nicht nur die Lidfalte, sondern der wollte praktisch die Stirn hier hochziehen.
Ne? Aha, okay.
Und es hat mich abgeschreckt oder beziehungsweise ich habe zu viel Bammel, weil es müsste nicht symmetrisch geschnitten werden, sondern es müsste gerade bei mir asymmetrisch geschnitten werden. Ne?
Also ich habe da ja nie drüber gesprochen. Ich habe es auch noch nie großartig an die große Glocke gehängt. Du bist die Erste, der ich das erzähle. Die Leute, die mich kennen, die wissen das zwar, aber ich habe das dann damals in meinem Laden, hatte ich verschiedene Kundinnen, Ärztinnen und dann haben wir so drüber gesprochen und da haben ganz viele Ärztinnen gesagt, du, das ist mein Spezialgebiet, warum bist du nicht zu mir gekommen? Und da habe ich gesagt, wusste ich doch nicht. Also die Krankenkasse hat gesagt, geh zu dem Operateur, ist ein normaler Eingriff, macht man so nebenbei. Örtliche Betäubung, fand ich auch so mittel, ehrlich gesagt. Oh. Und er war auch so ein bisschen handfester, eben ein Unfallchirurg. Würde ich es jetzt nochmal machen? Ja, ich würde es nochmal machen. Aber ich würde mir jetzt so viel Wertschätzung selber geben, dass ich denke, okay, ich suche mir das genauer aus, wer das macht. Ich würde mir auch keine Augenbraue tätowieren, einfach weil dafür müssten ungefähr 30 Leute die einmal aufmalen, bis ich sagen würde, weiß nicht, ob ich dir vertraue.
Genau. Sie sind halt wirklich so unveränderbare Operationen oder Eingriffe und man begibt sich sehr in die Hand von jemand anders.
Genau.
Auf der anderen Seite, das will ich auch nochmal vorneweg schicken, ich habe viele Freundinnen, die übrigens überhaupt nicht in der Öffentlichkeit sind, die schon Sachen machen. Entweder gehen sie regelmäßig zum Botoxen oder haben sich mal was aufgespritzt und ich würde niemals, so weit bin ich mittlerweile auch in meinem Leben, ich würde niemals sagen, ach, ist ja lächerlich oder, also heutzutage, ich habe das früher. Ich weiß noch, dass ich mal irgendwann dachte, um Gottes Willen und da auch drüber gesprochen habe, wie sieht sie denn aus? Und da schäme ich mich heute für, weil man weiß nicht, wie groß der Leidensdruck ist. Und bei dem einen ist es das, bei dem anderen ist es das. Jeder kämpft so mit bestimmten Themen. Und ich würde das niemals verurteilen. Ich würde auch niemals ausschließen, dass es irgendwann den Zeitpunkt gibt und ich denke, komm, jetzt die und die Geschichte machst du.
Wie gesagt, ich habe nicht drüber gesprochen, weil ich mich geschämt habe, dass ich eine Schönheitsoperation gemacht habe, obwohl es gar nicht aus Schönheitsgründen war, sondern um es mir zu erleichtern, zu gucken.
Danke, dass du das hier so erzählst, Serena.
Ja, absolut gerne, weil ich würde auch keinen Menschen darüber verurteilen, auf gar keinen Fall.
Wie stehst du zu Botox?
Ich finde, wie gesagt, immer jeder soll machen, was er will und jeder, ja, soll das machen, was ihm gut tut. Also Botox kann mega gut sein, wenn du hier so eine Zornesfalte, sagt man ja dazu, wenn du die Augen immer anspannst und dadurch also einfach Schmerzen hast im Nacken oder im Kopf oder was auch immer. Ich finde, das muss wirklich jeder selber sehen. Ich würde es niemals verurteilen, weil ich sehe auch die andere Seite. Ich meine, das weißt du auch, im Studio haben wir das Licht von oben, was ein ganz fieses Licht ist. Licht übrigens von oben, Leute, ist das Horror.
Direkt von oben. Das ist schlimm.
Du hast solche Schatten unterm Auge, du hast hier Schatten, hier Schatten. Und alles, was im Schatten liegt, tritt eben stärker hervor. Aber das ist eben die Art und Weise, wie man arbeitet im Fernsehstudio. Und das kann man durch Make-up bedingt entgegenwirken. Also du siehst, ich habe zum Beispiel eine Foundation mit Glow-Effekt, die dann wie so ein leichter Filter.
Ich glaube, ich benutze gerade die gleiche Foundation, weil das ist nämlich genau die, die du mir empfohlen hast. Soll ich es einfach mal nennen? Es ist ja keine Werbung, weil ich kriege ja kein Geld dafür. Aber
ja, zeig doch.
Halt jetzt mal hier in die Kamera für alle, die dies sehen. Es ist Hourglass.
Hourglass?
Hourglass. Es ist im Grunde wirklich wie so eine getönte Tagescreme, die so ganz, die hat jetzt nicht so Glanzpartikel drauf, sondern ist einfach schön cremig, transparent.
Genau. Und pflegend. Und das Gute ist dann eben, dass du, dann ist es praktisch wie so ein Filter. Es reflektiert und gleicht dadurch die Haut schön gleichmäßig aus. Weil ich finde absolut das, was du vorhin gesagt hast, je älter man wird, umso vorsichtiger muss man mit Make-up umgehen, weil es dann natürlich Potenzial hat, sich hier schön reinzusetzen. Ne?
Ich habe eine Make-up-Maskenbildnerin im Frühstücksfernsehen, die ist schon über 65, die ist jetzt eigentlich schon in Rente und kommt noch so ein paar Tage. Die hat mich jahrelang immer gemacht. Ne? Und die sagte gerade in der letzten Woche, wo ich mich auch dann wieder selber geschminkt habe, sie hat mir die Haare gemacht und sagte so, also ich finde das so gut. Ich finde das so gut, dass du dich jetzt so wenig schminkst. Das kommt viel besser rüber. Da muss ich so lachen. Es ist wirklich was dran.
Total, weil es kann sich viel, viel schneller absetzen. Gerade wenn man zu puderhaltige Sachen benutzt. Also so Puder-Make-up oder ein starker Concealer oder den Concealer bis hier hinten. Ich zeige das ja auch immer auf Instagram dann. Und sage, Leute, macht das nicht hier pudern zu doll, weil es einfach sich zu stark absetzt. Und du siehst hier schon, die Haut ist so fein und so, ich will nicht sagen pergamentartig, ist falsch gesagt, wenn du da zu viel Puder drauf machst, das hebt es hervor. Und da gibt es andere Techniken und Tipps und Tricks und so weiter.
Nämlich?
Einfach den Concealer nur hier, wo es dunkel ist, auftragen.
Also bis zwischen Nase und Augen beginnen?
Die Rinne, die Augenrinne. Da, wo es dunkel ist, weil der Concealer deckt ja das ab, was dunkel ist. Es ist nicht für diese Fältchen gedacht. Nur für das. Und wenn du sehr starke blaue Schatten hier hast, dann, weil die Haut unterm Auge mit dem Älterwein dünner und feiner wird und diese Vene, die hier längs läuft, einfach stärker durchschimmert. Also ich persönlich würde nicht dicken, fetten Concealer und sagen, ey, geh weg, ich deck dich ab, sondern ich arbeite mit Color Correcting, sprich, es ist hier blau. Dann kann man als Gegensatz eine Farbe nehmen, Orange zum Beispiel. Kleiner Tipp. Das gleicht blau aus und darüber einen ganz, ganz zarten Concealer, dass sich das ausgleicht. Nicht über Puder, dick, fett, sondern über die Farbe und du dann das farblich ausgeglichen hast. Weil hier, also sieht man ja auch, ich habe hier auch Fältchen, Knissel, Krissel und so weiter, da möchte ich nicht zu viel Produkt drauf haben, sondern das, was du eben gezeigt hast, schön pflege, dass es juicy aussieht.
Es gibt ja so viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann, um die Haut frisch, prall, die Kollagenfasern anzuregen, die Hyaluronsäure unter der Haut ein bisschen anzuregen. Ich bin für mich kein Fan bis jetzt, da was reinzuspritzen, weil ich einfach manchmal empfinde, dass die Mimik sich so verändert. Und ich glaube, dass Menschen erkennen mich über meine Mimik. Ja. Und wenn dann zwar das Gesicht glatter ist, aber beim Lachen ist meine Mimik so verändert, davor habe ich viel zu viel Respekt. Aber ich habe zum Beispiel irgendwann mit Needling angefangen. Und zwar nicht sowas, was man selber zu Hause macht, sondern bei der Hautärztin. Und bin jetzt die letzten Male beim Radiofrequenz-Needling angekommen.
Morpheus,
genau. Machst du auch?
Mache ich auch.
Ich muss sagen, das tut schweinemäßig weh. Man sieht eine Woche aus, wie mit dem Laser überrollt. Aber hat schon einen guten Effekt, ne?
Aber total. Und es kommt darauf an, wie das deine Haut verträgt. Du musst nicht eine Woche blöd aussehen. Also bei mir klingt das nach einem Tag schon ab. Ich habe eine super Kosmetikerin und ich habe das vorher auch bei einem Arzt gemacht, der hat es mir empfohlen, der hat gesagt, pass auf, du bist, ich frage ja auch jeden, also was man ehrlich gesagt nicht machen sollte, habe ich auch mal gemacht, hatte ich eine Kundin, die war Schönheitschirurgin und habe ich gesagt, was kann man denn bei mir mal so optimieren?
Ach, hör auf, das habe ich im Frühstücksfernsehen, muss ich ganz kurz erzählen, wir hatten früher auch so einen älteren Schönheitschirurg und wenn der da war, war natürlich immer super spannend, weil der auch die Hollywood-Stars dann immer genau beäugt hat, aber ich hatte immer Angst vor dem Gespräch, weil er mir ständig immer irgendwas erzählt hat, was bei mir falsch ist. Das nimmst du nämlich mit, ja?
Ja,
da war natürlich hier mal ein bisschen Volumen aufbauen, Frau Lufen, und die Nase, also da hätten sie ja schon mal ein bisschen was und auf einmal siehst du gar nichts anderes mehr in deinem Gesicht, ja?
Genau. Du siehst nichts anderes und das Problem, du vergleichst dich dann mit allen. Und das, finde ich, ist eine ganz große Falle. Ich probiere fast alles aus, was nicht mit Schneiden und Hyaluron oder Unterspritzung habe ich auch mega Respekt und finde ich persönlich bei mir auch nicht schön. Da muss man ganz, ganz kurz, also muss aufpassen. Viele spritzen ja hier was rein.
in die Wangenknochen, um die hohen Wangenknochen zu bekommen. Ja.
Genau.
Ja, weil das ist auch, was sie empfehlen. Also genau das habe ich gehört, dass man praktisch die unteren, die etwas runtersackenden Wangenpartie dadurch verbessert, dass man oben auf den Wangenknochen was aufspritzt. Nur da habe ich halt gedacht, wenn man das macht, wo endest du denn dann am Ende?
Dann werden die Augen wieder kleiner.
Genau, du musst ja da immer mehr reinspritzen und manchmal sieht es einfach skurril aus.
Für meine Augen ist es nichts und ich hätte auch ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Schiss und ich habe ein bisschen Nadelphobie. Also schon beim Zahnarzt bin ich bei jeder Spritze, denke ich so. Aber ich finde, dieses Needling macht für mich Sinn, die Haut anzuregen, Kollagene zu produzieren. Und das mache ich, glaube ich, zweimal im Jahr.
Sehr gut. Aber es ist dieses Radiofrequenz-Needling, also die Kombination aus diesem Needling, was ja auch schon mit einem richtigen Gerät, also wenn man ehrlich ist, ist so ein bisschen ein Stanzgerät. Ne? Du machst halt wie so habe ich das jetzt empfunden, du stanzt eigentlich dein ganzes Gesicht. Ich mache es jetzt, beim letzten Mal habe ich auch den Hals gemacht. Ich würde auch sagen, dass ich so immer so einmal im Jahr und dann aber zweimal nacheinander, so mit einem Abstand von 8 Wochen. So habe ich es jetzt gemacht. Ich habe eine Betäubungscreme im Gesicht und trotzdem denkst du, naja, also angenehm ist es nicht.
Man hat so ein Gerät, was so ein paar kleine Nägelchen in die Haut schiebt und dann eben diese Radiofrequenz. Aber ich finde, es hat auch eine tolle Wirkung und ich verstehe den Aspekt, dass die Haut Kollagen nachlässt. Und dass du das wieder anregen willst.
Gibt es noch eine andere Prozedur, wo du sagen würdest, die ist auch sehr effektiv?
Also meine Kosmetikerin hier in Hamburg, die hat ganz viele Masken. Eine Maske, die finde ich auch echt mega, die wird so hart und fest. Ich poste das ja auch auf Instagram, also musst du mal gucken. Die wird so fest, dass ich gar nichts sagen kann. Und dann sage ich, ach so, ist das jetzt schon nicht gelüftet denn, oder wie? Und die strafft aber auch so, also wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, ich möchte vorm Red Carpet oder sowas mich wirklich richtig toll und gut fühlen, weil darum geht es ja im Grunde genommen, dass wir nicht alle jetzt aussehen wie 15, sondern dass man sich gut fühlt und auch nicht in diese Falle tappt, vielleicht, ich möchte wieder aussehen wie früher, sondern einfach die Haut anzuregen. Mhm. Es ist auch unser größtes Organ. Ne? Das darf man nicht vergessen. Die Haut ist unser größtes Organ. Und gerade das Gesicht ist der Teil des Organes, was da draußen alles mitmacht. Und in meinem Falle ganz viel Sonne, ganz viel Wetter, weil ich arbeite draußen. Das Organ möchte ich gerne gesund halten. Ja.
Spiegelt sich natürlich auch viel wieder, wie viel man Alkohol trinkt, ja, was man isst und wie viel Zucker. Leider Gottes ist auch, ich bin glücklicherweise ein herzhaftes Wesen. Ich esse gerne herzhaft, aber Zucker ist leider auch so, dass die Haut auch ein bisschen stärker verhornt und Falten sich schneller bilden, wenn man viel Zucker isst.
Also du siehst alles. Ich habe mit 18, glaube ich, mal geraucht, 2 Jahre, weil ich dachte, es wäre cool. Und dann habe ich aber aufgehört und die Haut ist ganz rosig geworden. Und ich kenne es auch aus der Familie. Jemand, der viel Alkohol trinkt, hat eher eine großporige Haut. Ich trinke gar keinen Alkohol. Ich mag auch die Wirkung gar nicht mehr. Wenn man dann immer sagt, ach, die Prominenten, und dann sagen sie immer, sie trinken nur Wasser. Auch bei Wasser merkst du einen richtigen Unterschied. Wenn ich jemanden schminke, der puffy ist morgens, dann sage ich, kannst du bitte erstmal ganz viel stilles Wasser trinken, am liebsten noch mit einer Zitrone, basisch. Dann machen wir eine Gua Sha-Behandlung, dass die Lymphe entstaut wird, eine kleine Lymphmassage. Dann ist diese Partie
unter den Augen,
dann ist die Partie schon viel frischer und entstauter. Also ja, ich weiß, dass viele Leute sagen, ja, die Prominenten immer mit ihrem Wasser trinken. Aber es bringt tatsächlich auch was.
So, an der Stelle regen wir jetzt mal alle an. Ich habe meine Flasche Wasser gerade in der Hand. Jetzt trinkt jeder erstmal einen Schluck Wasser.
Genau.
Tatsächlich ist es so, dass ich auch versuche, es gibt Tage, wo ich zu wenig trinke, aber versuche viel Wasser zu trinken, weil es mich auch wacher macht. Ich kann nicht so viel Kaffee trinken, trinke nur morgens einen Kaffee, damit ich abends schlafen kann. Ich habe eher mit niedrigem Blutdruck zu kämpfen, mein ganzes Leben schon. Und dann ein riesengroßes Glas Wasser hilft mir. Ich bin dann wieder wacher und schon alleine deswegen nutze ich das.
Und es entstaut eben auch alles. Also Wasser oder Tee oder Zitrone entstaut. Wir haben hier unter, ja, das vergisst man ja auch immer, wenn es immer um die Schönheit geht. Im Endeffekt ist der Körper ja ein ganzes Lymphsystem, ja, eine Fabrik, was irgendwelche Lymphe irgendwo hin und her schiebt. Und das kann man ja nutzen. Also nicht nur nutzen, sondern auch mitarbeiten einfach. Mhm.
Gua Sha hast du gerade angesprochen. Das sind diese Dinger, die man jetzt überall so sieht.
Diese Steine.
Rosenquarzsteine oder so Herzen. Mhm. Da wusste ich immer nicht, ob das eigentlich nur so eine alberne Geschichte ist. Aber das hat einen wirklichen Effekt.
Absolut. Du hast im Gesicht, überall am ganzen Körper, hast du eben Lymphe, Blut, kleine Kapillaren mit Blut und Lymphflüssigkeit. Und durch den Gua Sha regst du das eben an, dass die Lymphe, du stehst morgens auf und dann hat sich's vielleicht gestaut, weil du gelegen hast oder weil du vielleicht auf der Seite geschlafen hast. Ich bin zum Beispiel absoluter Bauchschläfer. Und dann staut sich das ja alles über Nacht. Und dann ist es schön, wenn du morgens aufstehst und erstmal ein großes Glas Wasser trinkst, damit dieses Lymphsystem erstmal in Bewegung kommt. Und dann kannst du mit diesem Rosenquarzstein oder gibt auch was Jade, was auch immer, kannst du eben diese Lymphe entstauen, indem du diese Flüssigkeiten schiebst. Hört sich jetzt auch schräger an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Von der Nase nach außen und dann hier runter. Da gibt es so eine Bahn am Hals, am seitlichen Hals. Und so schiebst du praktisch die Lymphe aus deinem Gesicht, entstaust du es und das Gesicht wird frischer und nicht so verquollen.
Ich habe zum Beispiel letztens gesehen, dass jemand sein etwas hängendere Augenpartie und Augenbraue mit so einem Gua Sha nach oben geschoben hat und immer wieder gemacht hat und dann guckt euch das an. Und da ich ja auch ein schiefes Gesicht im Prinzip habe und diese eine Augenbraue, wie gesagt, inklusive Auge irgendwie eine Etage tiefer sitzt, habe ich das auch mal probiert und dachte, das ist eigentlich wirklich ein abgefahren guter Effekt. Der bleibt natürlich nicht lange, aber ich finde das auch nochmal eine gute Idee.
Absolut.
Wenn man jetzt ein Foto macht und man möchte gut aussehen auf diesem Foto, dann könnte man das direkt davor machen und hat so einen kleinen Lifting-Effekt. Und du hast mir eben ein Gerät gezeigt, was du auch offensichtlich benutzt. Das kenne ich nicht. Was ist das?
Es gibt ja, wo wir eben über hängende Gesichtspartien gesprochen haben. Oder wenn das Gesicht asymmetrisch ist zum Beispiel, gibt es ja auch Gesichtsyoga, was man machen kann. Das Gesicht hat ja nicht nur Blut, Lymphe, sondern auch Muskeln. Und natürlich kannst du auch die Muskulatur anregen. Ob jetzt einseitig, weil du etwas straffen möchtest und heben möchtest oder zum Beispiel diese Kinnpartie, die dann eben ein bisschen weicher wird. Und dieses kleine Gerät hat eben auch so kleine elektrische Impulse, wie zum Beispiel für den Körper gibt es auch das EMS-Training. Mhm. Gibt es auch fürs Gesicht.
Ist ja interessant.
Es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
Okay, wie heißen diese Teile?
Es gibt es bestimmt von ganz vielen Firmen. Dies heißt jetzt Zip Halo und das setzt du an. Und gehst eben entlang der Gesichtszüge. Und dann hat es eben so kleine elektrische Impulse und sagt diesem Muskel hier, hallo. Mhm. Wie als wenn du dieses EMS-Training, kennst du das? Wo du diesen nassen Anzug da anziehst und dann kommt da so ein bisschen Elektrik.
Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Stromschläge.
Ja, in dem Sinne. Und sowas finde ich zum Beispiel total cool. Weil das macht für mich Sinn.
Solange es, finde ich, kein Wahn wird, ne? Das kennt man ja auch manchmal, dass Menschen sich wirklich in so einen Strudel bewegen und dann alles machen und entweder nur zum Fitnessstudio rennen oder nur die eine und die andere und hier nochmal machen. Dann glaube ich, macht das mal mit der Seele und mit der psychischen Gesundheit.
Und die Gefahr ist eben groß, ne?
Genau. Hast du schon mal was von CO2-Laser gehört? Das wollte ich ansprechen. Ich habe es noch nicht gemacht. Mir ist jemand sehr vertraut, der das gemacht hat, der sich geweigert hat, mir ein Foto zu zeigen davon, weil er sagte, ich sehe aus, du hast keine Vorstellung davon, wie ich aussehe. Verquollen, wohl ganz schlimm, das habe ich auch jetzt schon öfter mal gelesen, habe ich zu viel Schiss vor. Es muss auch echt schmerzhaft sein.
Also ich habe eine Freundin, die hat es auch mal gemacht und die filmt das auch alles und zeigt mir das alles. Und das war auch genau so ein Foto, wo ich gedacht habe, oh, zeig's mir bitte nicht, hätte ich auch Schiss vor. Mhm.
Ich wollte es einfach erwähnen, es gibt auch noch mal eine Kategorie krasser im Vergleich zu Radiofrequenzniedling oder grundsätzlich Niedling. Und zumindest ist das Ergebnis jetzt danach, sieht gut aus bei der Person, kann man nicht anders sagen.
Also das speziell war eine Freundin und auch da, finde ich, muss man immer gucken, was steckt dahinter. Das war eine Freundin, die hat gerade ein Kind bekommen mit Mitte, Ende 40, konnte in der Zeit gar nichts machen und hat dann gesagt, so jetzt nochmal, jetzt ist das Kind da, jetzt möchte ich nochmal wieder. Ja, ich für mich hätte Schiss davor.
Kind ist natürlich sowieso was Einschneidendes, ne? Jede Frau, die ein Kind bekommen hat, wenn du mehrere bekommen hast, ist, glaube ich, der Effekt meistens noch ein bisschen doller. Die muss irgendwie akzeptieren, dass ein bisschen was sich verändert hat. Ich weiß, dass ich damals Busen irgendwie danach echt betrüblich fand, ja. Also, weil da war alles das, was da an Fett überhaupt mal zur Verfügung stand, war weg und ich habe gestillt und da habe ich drüber nachgedacht, ob ich mir die Brüste irgendwie ein bisschen aufbauen lasse. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich auch da ein bisschen zu viel Schiss habe und ich bin auch keine Frau mit künstlichen Brüsten, obwohl auch da, ne, jeder wie er möchte und ich weiß, dass manche Frauen ganz, ganz glücklich damit geworden sind. Ich habe das nicht gemacht und siehe da, mein Busen ist irgendwie wieder eigentlich wie vorher geworden. Also da hat sich irgendwie dann das, was da weg war, auf einmal angesammelt. Mein Bauch allerdings, der war immer flach. Ich bin ja früher geschwommen. Ich hatte eher ein bisschen Kiste, sage ich mal, und ein bisschen Oberschenkel, aber ich hatte immer einen total flachen Bauch, ne? Und meine Bauchmuskulatur hatte sich so gedehnt, dass ich da einfach, der war weich und selbst wenn ich sonst schlank war, aber der Bauch war irgendwie nicht mehr so richtig und der wurde dann, muss ich sagen, auch wenn man verändert sich ja hormonell, in den letzten Jahren habe ich wirklich auch gedacht, wow, also der Bauch passte manchmal nicht so zu dem Rest, ja. Und ich habe auch keine Lust gehabt, so zu disziplinieren und so auszumergeln, dass ich dann den Bauch habe, den ich wieder schön finde. Und jetzt kommt das, was ich eben tatsächlich habe machen lassen und schon jetzt zweimal. Ich habe eine Kryolipolyse machen lassen. Also im Grunde habe ich habe praktisch wie unterhalb der Taille hatte ich so eine kleine Speckrolle. Und die hat mich wirklich gestört. Und wie gesagt, jeder darf das auch scheiße finden, dass ich jetzt an einem schlank bin und trotzdem irgendwo. Aber du kannst das halt relativ einfach machen. Es wird in so ein Gerät so ein bisschen, wird diese kleine Speckrolle eingezogen. Dann ist es mal kurz ein paar Sekunden eiskalt. Dann spürst du es schon gar nicht mehr.
Okay.
Und dann liegt man da so ungefähr 40, 45 Minuten. Und das Gerät arbeitet für sich. Danach hast du das Gefühl, du hast zwei gefrorene Eisbutterpakete unter der Haut. Das ist auch erstmal komisch. Sieht nicht gut aus.
Okay.
Und nach 6, 8 Wochen hat der Körper diese toten Zellen abgebaut. Und das ist ein bisschen flach. Es ist ja nicht weg, ne? Aber es ist einfach ein bisschen was weg. Und ich muss gestehen, ich bin nicht stolz drauf. Ja, ich würde gerne cool sein und sagen, entweder ich liebe den Bauch, so wie er ist. Oder ich bin so toll sportlich, dass ich einfach immer jeden Tag an meinem Bauch arbeite. Weder noch. Sondern ich habe das jetzt zweimal machen lassen und sollte es nochmal passieren, also kann halt gut sein, dass ich es auch nochmal irgendwann machen würde.
Also du findest es gut?
Ich muss sagen, ich finde es gut.
Ja, cool. Nein, weil ich finde, man spricht ja sonst über sowas ja niemals. Also ja, ich kenne die Fakten, weil ich habe auch ein Kind geboren. Der hat sich auch schön breit gemacht in meinem Bauch. In meinem damals keinen Bauch. Und ich habe damit nichts gemacht. Ich gucke meinen Bauch an und denke, dafür habe ich ein wunderschönes Kind, genau, einen tollen Menschen. Ich bin dankbar, Mutter zu sein. Ich bin dankbar, dass mein Kind gesund ist. Und jetzt richte ich nicht über das Bäuchlein auf.
Richtig, ist auch genau richtig. Und natürlich ist der Bauch ja trotzdem nicht so fest, wie er wäre, wenn wir jetzt beide keine Kinder bekommen hätten. Und genau das Gleiche sage ich mir auch. Und das ist der weibliche Körper ist natürlich zu unglaublichem imstande. Ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz drauf. Wahnsinn. Ich möchte nur hier in diesem Podcast, wenn wir über Sachen sprechen, möchte ich ehrlich sprechen und ich erzähle euch so, wie es bei mir ist. Und das habe ich gemacht.
Gut.
Dieses Verfahren war ja jetzt in den letzten Jahren ganz schön in der Kritik, weil Linda Evangelista, das Supermodel aus den 80ern oder 90ern besser gesagt, ich liebe die Frau, ne? Aber die hat das wohl machen lassen vor Jahren und hatte da ganz schlechte Erfahrungen mit gesammelt und danach ist irgendwie, hat sich ihr Körper verformt.
Oh Gott.
Kann wohl passieren. Ich weiß es nicht. Mir hatte man dann auch gesagt, dass das eigentlich nicht passiert. Ich für mich habe das jetzt zweimal gemacht und fand das irgendwie, naja, mir gefällt es dann im Bikini etwas besser. Aber wie gesagt, jeder wie er möchte.
Absolut. Absolut. Ich finde, also ich würde niemals irgendjemanden verurteilen. Ich bin in einem Travestie-Kabarett aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob du es weißt.
Ich habe davon gehört. Das musst du mal erzählen, was es damit auf sich hat.
Ich bin in einem Travestie-Kabarett aufgewachsen. Mein Vater hatte hier auf der Reeperbahn ein Travestie-Kabarett und da kamen ganz viele junge Männer, auch ältere Männer aus Brasilien, die dann eben bestimmte Sachen gemacht haben, um sehr feminin auszusehen. Also als ich noch mit 12 und 13 dachte, blöde Hüften, blöder Po, das ist ja dick, habe ich praktisch dadurch gesehen, nein, das ist nicht dick, das ist feminin. weil eben diese Männer aus ihrer Männerfigur durch verschiedenste Eingriffe sich eine feminine Figur kreiert haben.
So eine, wie du damals hattest als junge Frau?
So wie ich damals hatte. Und ich muss wirklich sagen, dass ich dadurch meine eigene weibliche Figur erstmal überhaupt annehmen konnte in meiner Pubertätszeit, weil ich gedacht hatte, oh krass, das machen Leute, spritzen sich irgendwas in die Hüften, damit die runder wirken. Und ich habe es ja praktisch von Natur aus. Das hat mich tatsächlich mit meinem Körper, den ich mit 12, 13 nicht mochte, weil er eben in den 80ern nicht in war oder weil es out war, curvy zu sein, hat mich versöhnt.
Ist ja toll. Da will ich auch noch mal eine ganz kurze Lanze zum Ende brechen. Wir haben ja viel darüber gesprochen, dass wir eben nicht beide, nicht Verfechterinnen sind, den großen Eingriff, das Riesenlifting und Botox und Hyaluron und so weiter und Brüste machen lassen und Haarteile. Und trotzdem muss ich sagen, das ist das Paradoxum in meinem Leben. Die Frauen, die ich so wirklich schon als Kind verehrt habe, das sind eigentlich die Frauen, die voll das Programm hatten. Wir bei uns, ich komme ja aus West-Berlin, wir hatten so einen kleinen Schrebergarten, ne? Da waren wir immer am Wochenende. Und unsere Nachbarin dort, die ist mit hohen Schuhen da durch ihr Gartenhäuschen spaziert und hatte immer aufgetupierte Haare, so wie so ein Star sah sie aus. Und sie war für mich auch, das war das Schönste, wenn ich da ihre Schuhe mal ausleihen durfte und dann da auch mal im Alter von 8, 9 Jahren oder so durch die Gegend spazieren konnte. Und wenn sie mir dann meine kleine Probe gegeben hat zum Mitnehmen, mein Gott, da war ich so froh. Und heutzutage Dolly Parton, Jane Fonda, ich verehre diese Frauen für alles, was sie geleistet haben. Und sie sind wahnsinnig erfolgreich und wahnsinnige Kämpferinnen für die Frauen, obwohl oder gerade weil sie das machen, wozu sie Lust haben. Das heißt, am Ende, es gibt nicht das eine Gesetz, es gibt nur das, mach, was dir gut tut. Denk vielleicht noch mal einmal drüber nach. Sprich noch mal mit jemandem, dass du wirklich, wenn du was machen lässt, zu dem Richtigen gehst. Und dann mach, was dir gut tut.
Genau, weil dann hast du die beste Ausstrahlung, weil du fühlst dich toll. Und bei allem, was wirklich dauerhaft ist, würde ich eben einfach noch mal 3, 4 Leute fragen, wie auch andere Sachen einfach, die dauerhaft sind. Also Tätowieren oder Lidstriche, Eyeliner, Augenbrauen, Lippenlinien, alles Mögliche, würde ich eben einfach mir genau angucken, ob ich der Person vertraue.
Das sollte man machen. Das sollte man in allen Lebensbereichen machen und auf jeden Fall auch in Sachen Schönheit. Meine liebe Serena, es hat mir so viel Freude bereitet. Ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen von dem, was du so erzählt hast. Ich könnte noch eine Stunde weiter erzählen und nehme so für mich mit, dass das Wichtigste ist, dass man an seinem Wohlbefinden arbeitet.
Genau, an deinem Wohlbefinden.
Und wenn Make-up ein bisschen hilft, dann tut es was für dich. Und ich weiß das selber. Manchmal mache ich nur ein bisschen unter den Augen und ein ganz bisschen Rouge. Bei mir auch noch ein ganz bisschen Lip-Liner. Und dann bin ich gar nicht geschminkt, aber ich fühle mich schöner. Und manchmal ist es mit, manchmal ist es ohne Make-up. Aber am Wohlbefinden zu arbeiten, um dann zu sagen, ich mag mich so, wie ich bin und so gehe ich heute raus.
Genau, das finde ich das tollste Ziel.
Ich danke dir sehr.
Sehr gerne.
Schön, dass ihr in dieser Folge wieder dabei wart. Ich freue mich übrigens irre doll, dass so viele schon diesen Podcast hören und dass so viele von euch, das schreibt ihr mir, ihn als Bereicherung empfinden. Genau das ist ja die Motivation, warum ich diese Art von Gesprächen führen möchte und warum ich selber solche Gespräche für mich als so wertvoll empfinde. Also ganz toll, dass ihr Lust auf diesen Podcast habt und ich freue mich sehr, wenn ihr ihn abonniert oder auch kommentiert, lasst ein Like da, erzählt euren Freunden und Freundinnen davon und ich kann euch versprechen, dass noch ganz viele tolle Themen und wundervolle Menschen hier auftauchen werden. Danke euch, macht's euch schön. Wir hören uns nächste Woche.